Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain hat mal einen interessanten Satz über die Bibel gesagt. Mark Twain, der war so vor 100 Jahren ungefähr ziemlich berühmt. Vielleicht habt ihr mal von ihm gehört, er hat Tom Sawyer und Huckleberry Finn geschrieben. Vielleicht habt ihr auch nicht gehört, völlig egal. Es geht um diesen Satz. Und den Satz finde ich ziemlich beeindruckend. Da sagt er, mein Problem sind nicht die Bibelstellen, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Manchmal wird ja gesagt, oh, das ist schwierig, die Bibelstellen, die man nicht versteht, das ist einfach kompliziert und dann kann ich vielleicht nicht glauben. Mark Twain dreht es um und ist ein interessanter Move, finde ich, dass er sagt, mein Problem sind die Bibelstellen, die ich verstehe, weil die mir sagen, wie ich leben soll und dann muss ich mich ja vielleicht ändern. Und so geht es mir tatsächlich mit diesem Bibelvers, der für heute vorgesehen ist. Dieser Monatsspruch, ist ja überschrieben hier, denk mal, und dann kommt der Monatsspruch aus 2. Mose 23, Vers 2, da heißt, du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist. Und ich gestehe, das verstehe ich sofort. Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist. Und ich merke, dass ich mich irgendwie ertappt fühle. Ich könnte jetzt wahrscheinlich mehrere Situationen aufzählen, wo ich zur Mehrheit gehört habe und ich hatte nicht den Mut, mich dagegen zu stellen. Oder ich könnte von Situationen erzählen, wo ich der war, der alleine war und die anderen waren alle irgendwie gegen mich. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Denk mal, so ist es überschrieben. Denk, ein Denkmal kann man setzen, aber denk mal drüber nach. Wenn man dich jetzt fragen würde, keine Angst, ich mach's nicht, aber wenn man dich fragen würde, was würde dir zunächst einfallen bei diesem Satz? Gibt es eine Situation, wo du sagst, ja, da habe ich zur Mehrheit gehört und ich wusste genau, dass es nicht okay war, aber ich habe trotzdem mitgemacht. Ich gestehe, bei einem Typ ging es mir vor kurzem so. Vielleicht kennen ihn manche, Marc Cucurella. Ich war da voll dabei. Also für alle, die jetzt nicht Fußball interessiert sind, die vorher Geld gelesen haben, das war, ich würde sagen, der beste Handballspieler der EM, weil der, lange Geschichte, wie auch immer, auf jeden Fall gab es keinen Elfer als der Hand oder was er immer gemacht hat. Und beim letzten Spiel der Spanier war es spannend, bei immer wenn der am Ball war, hat das ganze Stadion, zumindest die Deutschen, gepfiffen. Und vor dem Fernseher habe ich gedacht, ja, der hat es auch verdient. Und wenn ich im Stadion gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich mitgepfiffen. Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist. Ob sie im Unrecht ist, wie auch immer. Aber dieses Gefühl, ein Stadion pfeift dich aus und du bist ganz allein. Aber es gibt Situationen, die sind ja vielleicht noch weit, weit schlimmer, weil der kriegt wenigstens viel Geld dafür. Aber wie ist es bei euch, wenn ihr noch in die Schule geht oder wenn ihr irgendwo arbeitet? Da gibt es vielleicht tatsächlich immer eine Person, und ich hoffe, es seid nicht ihr, aber es gibt immer eine Person, die wird ausgelacht oder da lästert man drüber. Und es ist einfach so, und vielleicht weiß man nicht einmal, warum diese Person das ist, sondern es war eigentlich schon immer so, dass man irgendwie über die gelacht hat. Oder wenn jetzt ihr auf Freizeiten geht im Sommer, manche von euch werden ja ausgesandt als Mitarbeitende, da tut es ja unendlich gut auf einer Freizeit, wenn man Freunde findet. Ich hätte ja vorher ein Denkmal gesetzt, auch für die Freizeiten, wo ich dabei war. Aber es tut auch ganz schön weh, wenn man beim Essen, wenn niemand einen Platz für mich frei hält. Oder es tut ganz schön weh, wenn für dich beim Wettkampf niemand jubelt. Und es tut auch weh, wenn du mal wieder Letzter wirst bei der Aktion und irgend so einer sagt, der war ja klar. Also, vielleicht geht es dir wie mir. Ich verstehe diesen Bibelvers ganz gut. Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist. Und vielleicht könntest du tatsächlich jetzt deine eigene Geschichte erzählen. Von dem, wo du zur Mehrheit gehört hast oder von dem, wo du vielleicht alleine standst und die Mehrheit war gegen dich. Sowas vergisst man nicht, weil das sich irgendwie in die Seele einbrennt, wenn man da mal allein gestanden hat. Jetzt dieser Vers, der spielt im zweiten Buch Mose, und jetzt keine Angst, keine große Bibelarbeit, aber kurz das Setting. Zusammenhang ist der, dieses Volk Israel ist aus Ägypten geflohen, Mose führt sie durch die Wüste, dann kommt dieses Schilfmeer, ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo das Wasser zur Seite geht, dann gehen sie durch und dann kommen sie zum Berg Sinai. Der Berg Sinai, den gibt es heute noch, wobei man nicht weiß, ob das der Berg von damals war. Das liegt so im Grenzgebiet Israel und Ägypten. Der Berg, den ihr hier seht, das ist nicht der Sinai, sondern der nennt sich Har Kakom. Der liegt ein bisschen weiter östlich, auch in diesem Grenzgebiet. Ich habe es mitgebracht, weil ich da vor 2 Jahren war. Und das fand ich besser, als wenn ich irgendwo aus dem Internet ein Bild hole. Aber es ist so, manche Forscher glauben, wenn da was passiert ist, dann war es da. Also dass der Sinai von damals dieser Berg war, weil das, was ihr seht, das Ebene, da hat man ziemlich viele Spuren gefunden von einem sogenannten Heerlager. Also, dass da vor vielen tausend Jahren ganz schön viele Menschen gekämpft haben, weil man alle möglichen Überreste gefunden hat von Zeug. Und es wird auch passen, weil der Berg da dann schon noch ein bisschen hoch geht. Also, aber das ist absolut heißes Gelände, als ich vor 2 Jahren da war. Das war wirklich, wirklich heiß. Dagegen ist es heute irgendwie ganz kühl. Und es wird erzählt, Mose geht auf diesen Berg und bekommt von Gott alle möglichen Gebote. Unter anderem die 10 Gebote, aber auch noch viel mehr Regeln und Gebote und Vorschriften. Unter anderem diese Vorschrift, du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist. Und bei all diesen Vorschriften da auf diesem Berg geht es eigentlich schlicht um eine Frage, nämlich, wie lebst du? Und was ist dir in deinem Leben wichtig? Und wie gehst du mit Gott um und mit den anderen und mit dir selber? All diese verschiedenen Gebote und Vorschriften im 2. Buch Mose von Kapitel 19 bis Kapitel 23, wo dieser Vers ja steht, das nennt man Bundesbuch, weil Gott da einen Bund mit diesen Israeliten geschlossen hat. Er hat sich verbunden mit ihnen. Und da, ganz am Anfang, steht ein interessanter Vers, wo man das Gefühl hat, das ist sowas wie die Überschrift. Da heißt es, hört jetzt auf meine Stimme, haltet meinen Bund, dann sollt ihr mein Eigentum sein unter allen Völkern, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt für mich ein Volk von Priestern sein, ein heiliges Volk. Das ist die Überschrift. Über alle Gebote, die da kommen, ihr seid mein Eigentum, ihr gehört zu mir, ihr sollt ein heiliges Volk sein. Das ist die Botschaft. Und heilig, das heißt jetzt nicht irgendwie abgehoben, sondern heilig ist in der Bibel der Begriff für Gott. Heilig, man könnte auch sagen, was Besonderes. Gott ist was Besonderes. Die Botschaft hier ist, lebt so, dass man euch anmerkt, dass ihr zum besonderen Gott gehört. Also, es geht mehr darum, als dass man eben Gebote erfüllen muss und alles so machen, sondern im Endeffekt ist die Botschaft, du gehörst zu Gott und lebst so, dass man das dir anmerkt. Und ich merke mit einem Mal, dass es auch wieder mit mir zu tun hat. Weil es doch das genau dasselbe ist bei uns heute wie damals bei den Israeliten. Damals war die Frage, lebt so, dass ihr zu diesem Gott gehört, der euch aus Ägypten geführt hat. Und bei uns ist doch auch die Frage, wenn wir Jesus vertrauen, wie merkt man uns das eigentlich an? Und es ist ja vielleicht wieder ganz ähnlich wie heute Abend. Also wieder für alle Fußballbegeisterten, für die anderen, die müssen das ganz kurz ertragen jetzt. Heute Abend 2 Mannschaften, Spanien und England. Und ihr seht schon hier, jede Mannschaft hat natürlich ihre Trikots. Und ich gehe davon aus, das Stadion wird zur einen Hälfte mit den einen Trikots gefüllt sein, zur anderen mit den anderen und vielleicht noch ein paar Deutsche, die irgendwas anderes anhaben. Aber worum geht es mir? Diese Trikots zeigen, zu welcher Mannschaft ich gehöre. Und die Frage ist ja nicht nur, zeigt sich die Verbindung zur Mannschaft, dass ich ein Fan bin, durchs Trikot, aber vielleicht auch, weil den Fans ist ja sozusagen diese Mannschaft heilig. Sie gehören als Fans zu dem, was ihnen heilig ist, sozusagen zur heiligen Mannschaft. Aber es geht ja um mehr, als dass diese Fans nachher dieses Trikot anhaben, sondern es zeigt sich ja außerhalb des Stadions, ob die nachher Berlin kurz und klein hauen oder ob es eine Schlägerei gibt. Da geht es darum, wie bin ich als Fan und zeige ich den Respekt gegenüber meiner Mannschaft. Und jetzt überlege ich mir, was wäre denn für uns als Christinnen und Christen unser Trikot? Das Trikot der Mannschaft von Jesus Christus. Darum geht's ja. Gott sagt zu den Israeliten, ihr seid mein Eigentum. Woran erkennt man, dass ihr Jesus vertraut in eurem Alltag? Wahrscheinlich nicht einmal Trikot, vielleicht auch an viel mehr. Ein kurzer Blick auf diesen Gott. Damals ist der Mose begegnet bei diesem Berg. Uns begegnet er vor allem durch Jesus. Dieses Kreuz hängt in Bethlehem in der Geburtskirche, also da, wo man denkt, dass Jesus geboren ist. Da hängt quasi neben der Stelle, wo man gesagt wird, da ist Jesus geboren. Ich glaube nicht, dass er da geboren ist, aber das wird halt gesagt. Da hängt dieses Kreuz. Und für mich sehr eindrücklich, weil das zeigt, wie Gott ist. Gott wird Mensch und er geht den Weg, um zu sterben. Und Jesus stirbt an diesem Kreuz und das ist ein großes Geheimnis, was da passiert. Man sagt ja manchmal, Jesus stirbt für unsere Sünden. Was heißt das denn? Das heißt doch, Jesus trägt hier unser Leben. Da, wo es uns peinlich ist, wo wir denken, ich gehöre zur Mehrheit und ich war viel zu feige, um meinen Mund aufzumachen. Und wo wir uns schämen, das hat Jesus getragen. Das ist irgendwie ein Geheimnis, dass er für uns einsteht. Das geht eigentlich gar nicht hier in der Welt. Aber er tauscht mit uns. Er tritt an unsere Stelle und sagt, gib mir das, was du in deinem Leben nicht losbekommst. Das, wo du das Gefühl hast, ich bin ganz allein. Und das, wo du ganz schön mitgemacht hast mit den anderen. Jesus stirbt hier und zahlt den Preis dafür, dass wir freikommen. Und mag sein, es gibt wirklich Dinge, die uns wirklich leid tun im Leben. Dieses Kreuz steht dafür, du kannst immer noch mal neu anfangen. Auch dann, wenn ich das Gefühl habe, ich gehöre zur Mehrheit. Wir können immer wieder neu anfangen und sagen, ich will mich nicht der Mehrheit anschließen. Wenn wir Jesus vertrauen, dann gehören wir zu seinem Team. Und um der Fußballsprache zu reden, vielleicht können wir Gamechanger sein, also jemand, der das Spiel dreht. Und das ist sehr spannend, wenn man jetzt reinschaut in die Bibelstelle. Ich erspare es euch, dass wir da alles genau anschauen, aber eine Sache will ich rausgreifen. Direkt nach dem, wo es heißt, schließ dich nicht der Mehrheit an, wird erzählt, was denn passiert, wenn deinem Feind was passiert. Da wird gesagt, wenn dein Feind Tiere hat, das war die Lebenswelt von damals, ein Esel und alles Mögliche, und der Esel verletzt sich, was machst du dann? Und dann wird gesagt, hilf diesem Tier, obwohl du deinem Feind was auswischen willst. Es ist natürlich so, wir haben heute nicht mehr so die Tiere wahrscheinlich, aber andere Dinge, und ihr könnt euch vorstellen, um was es geht. Also die Botschaft ist, lebe so, dass du das Spiel veränderst, weil alle was anderes von dir erwarten. Dass du was zurückgibst, dass du auch draufhaust, leb anders, sodass der, mit dem du eigentlich nicht zurechtkommst, dass der sich wundert und denkt, wie geht denn die mit mir um oder der? Ich habe vor kurzem einen interessanten Satz gelesen von einer Dominikaner-Nonne, also katholischen Nonne. Die hat mal gesagt, du kannst dich nicht entscheiden, ein anderer Mensch zu sein. Aber du kannst dich entscheiden, ob du mit deinem Gesicht, also der Mensch, der du bist, Gott dienen willst oder nicht. Ich lese nochmal. Du kannst dich nicht entscheiden, ein anderer Mensch zu sein. Wir sind nicht anders, als wir sind. Nicht besser, was weiß ich. Wir sind die, die wir sind. Aber du kannst dich entscheiden, ob du als der Mensch, der du bist, Gott dienen willst oder nicht. Wir alle sind die Menschen, die wir sind, mit dem, was wir gut können und nicht gut können, mit dem, wo wir schuldig geworden sind und was echt schief gegangen ist, und mit dem, was gut gelaufen ist. Willst du ein Gamechanger sein, eine Gamechangerin? Eine oder einer, die den Unterschied macht und sich nicht der Mehrheit anschließt? Diesen Menschen hat man den Löwen von Münster genannt. Der hat schon lange gelebt, ist schon lange gestorben. Ein interessanter Mann. Der war ein junger Priester, also Katholik. Er war aus gutem Hause, er war adlig. Und er war wohl immer schüchtern. Er hielt sich selber für eher mäßig begabt, auch als Pfarrer, hat nicht so super gepredigt. Aber man hat ihn nachher zum Bischof gemacht in Münster. Und zwar deshalb, weil man gedacht hat, okay, der hat es nicht so drauf, der wird niemand gefährlich, so ein Kompromisskandidat. Es gibt ja manchmal so Chefs, ich hoffe nicht, dass es bei mir so ist, aber wo man denkt, der blickt es nicht, die blickt es nicht, also setzen wir die dahin, dann kann man die gut steuern. So war das wohl damals. Der war eher schwerfällig, sehr konservativ und der hieß Clemens August Graf von Galen, Bischof von Münster. Der war so 1930er Jahre, also Nazizeit. Und jetzt wird es spannend. Dieser schwache Mensch, dem wurde eines Tages gemeldet, dass behinderte Menschen umgebracht werden. Euthanasie hat man das damals genannt. Geistig und seelisch behinderte Menschen haben die Nazis einfach umgebracht. Ihr wisst es wahrscheinlich, habt es in der Schule oder wo immer gelernt. Und jetzt geschah das Unglaubliche, so als ob Gott diesen Bischof von Galen berufen hätte. Er wurde der Löwe von Münster, von dieser Stadt. Er stieg auf seine Kanzel und er hat wohl in seiner Predigt mit ganz leiser Stimme, so wie er es halt konnte, quasi gedonnert, weil er gesagt hat, was nicht richtig ist. Er nannte Schuld bei Namen wie kein anderer und hat sich das getraut zu sagen, dass es nicht okay ist. Er hat sich nicht der Mehrheit angeschlossen. Und dann eines Tages klopft es bei ihm an der Tür Und die Gestapo war da. Gestapo war damals die Staatspolizei. So, die haben wahrscheinlich wirklich so ausgesehen, wie man es aus den Filmen kennt. Ledermantel, schwarzer Hut. Die haben geklopft und gesagt, kommen Sie mit. Und war klar, was passieren wird. Und dann hat dieser Löwe von Münster wohl gesagt, einen Augenblick, meine Herren. Ich muss mich noch umziehen. Als die Tür sich wieder öffnet, stand er vor ihnen im Ornat eines Bischofs, also mit Mütze, mit Stab, mit seinem Gewand, so wie er im schönsten Festgottesdienst auftaucht. Und es war wahrscheinlich krass, wenn die zwei Männer ihn geführt haben durch Münster und die Leute sind stehen geblieben. Das hat so einen Aufruhr erregt, dass Hitler diese ganze Sache nachher abgeblasen hat. Und auch die Euthanasie. Weil dieser Löwe von Münster, dem es niemand zugetraut hätte, weil der hingestanden ist. Wir können uns nicht entscheiden, ein anderer Mensch zu sein. Aber wir können uns entscheiden, ob wir mit unserem Gesicht Gott dienen wollen oder nicht. Wir müssen keine großen Dinge tun. Wir müssen nicht die Löwin von Besigheim sein oder der Löwe von was weiß ich. Aber die Frage ist, ob wir mit unserem Leben nicht wirklich einen Unterschied machen. Ich komme zum Schluss. Mutter Teresa war eine Frau, die in Kalkutta in Indien sich um arme Menschen gekümmert hat. Sie kam eigentlich aus Albanien, war auch eine ganz unbedeutende Frau, aber die wurde zu einer Gamechangerin für viele, viele tausend Menschen. Und von ihr stammt interessante Worte, die das für mich auf den Punkt bringen, worum es geht. Da heißt, tu's trotzdem. Manche Menschen sind unvernünftig, unlogisch und drehen sich nur um sich selbst. Vergib ihnen trotzdem. Wenn du freundlich bist, werden manche Menschen dir vorwerfen, du seist selbstsüchtig. Sei trotzdem freundlich. Wenn du offen und ehrlich bist, wird es Menschen geben, die dich betrügen wollen. Sei trotzdem offen und ehrlich. Wenn du fröhlich bist, wird es Menschen geben, die eifersüchtig und neidisch sind. Sei trotzdem fröhlich. Das, was du heute Gutes tust, haben die Leute morgen vielleicht schon vergessen. Tu trotzdem Gutes. Gib der Welt das Beste, was du hast, auch wenn das nie genug sein wird. Gib trotzdem das Beste und denk dran. Letzten Endes geht es um die Beziehung zwischen Gott und dir. Es geht immer um die Beziehung zwischen Gott und uns. Es geht darum, ob der Glaube sich auswirkt auf das Leben. Es geht darum, ob die Leute merken, wessen Trikot du trägst. Das Trikot der Mannschaft von Jesus. Entscheidend ist nicht, ob wir scheitern. Entscheidend ist nicht, ob wir immer dann hinstehen gegen die Mehrheit. Es wird nicht so sein. Wir alle werden scheitern, auch in uns selbst. Entscheidend ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wessen Trikot wir tragen. Und dass wir immer wieder aufstehen und hinstehen und sagen, und so will ich leben. Denkmal, so ist es überschrieben. Man kann uns wahrscheinlich kein Denkmal setzen, weil wir immer wieder scheitern. Aber denk mal und denk drüber nach, dass du das Trikot von Jesus Christus trägst, wenn du ihm vertraust. Zeig, wo du hingehörst und mach mit deinem Leben einen Unterschied. Amen. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain hat mal einen interessanten Satz über die Bibel gesagt. Mark Twain, der war so vor 100 Jahren ungefähr ziemlich berühmt. Vielleicht habt ihr mal von ihm gehört. Er hat Tom Sawyer und Huckleberry Finn geschrieben. Vielleicht habt ihr auch nicht gehört. Völlig egal. Es geht um diesen Satz. Und den Satz finde ich ziemlich beeindruckend. Da sagt er, mein Problem sind nicht die Bibelstellen, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Manchmal wird ja gesagt, oh, das ist schwierig, die Bibelstellen, die man nicht versteht. Das ist einfach kompliziert und dann kann ich vielleicht nicht glauben. Mark Twain dreht es um und es ist ein interessanter Move, finde ich, dass er sagt, mein Problem sind die Bibelstellen, die ich verstehe, weil die mir sagen, wie ich leben soll und dann muss ich mich ja vielleicht ändern. Und so geht es mir tatsächlich mit diesem Bibelvers, der für heute vorgesehen ist. Dieser Monatsspruch, ist ja überschrieben hier, denk mal, und dann kommt der Monatsspruch aus 2. Mose 23, Vers 2. Da heißt, du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist. Und ich gestehe, das verstehe ich sofort. Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist. Und ich merke, dass ich mich irgendwie ertappt fühle. Ich könnte jetzt wahrscheinlich mehrere Situationen aufzählen, wo ich zur Mehrheit gehört habe und ich hatte nicht den Mut, mich dagegen zu stellen. Oder ich könnte von Situationen erzählen, wo ich der war, der alleine war und die anderen waren alle irgendwie gegen mich. Vielleicht geht es dir ja ähnlich. Denkmal, so ist es überschrieben. Ein Denkmal kann man setzen, aber denk mal drüber nach. Wenn man dich jetzt fragen würde, keine Angst, ich mach's nicht, aber wenn man dich fragen würde, was würde dir zunächst einfallen bei diesem Satz? Gibt es eine Situation, wo du sagst, ja, da habe ich zur Mehrheit gehört und ich wusste genau, dass es nicht okay war, aber ich habe trotzdem mitgemacht. Ich gestehe, bei einem Typ ging es mir vor kurzem so. Vielleicht kennen ihn manche, Marc Cucurella. Ich war da voll dabei. Also für alle, die jetzt nicht Fußball interessiert sind, die vorher Gelb gelesen haben, das war, ich würde sagen, der beste Handballspieler der EM, weil der, lange Geschichte, wie auch immer, auf jeden Fall gab es keinen Elfer als der Hand oder was er immer gemacht hat. Und beim letzten Spiel der Spanier war es spannend, bei immer wenn der am Ball war, hat das ganze Stadion, zumindest die Deutschen, gepfiffen. Und vor dem Stadion, vor dem Fernseher habe ich gedacht, ja, der hat es auch verdient. Und wenn ich im Stadion gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich mitgepfiffen. Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie unrecht ist. Ob sie unrecht ist, wie auch immer. Aber dieses Gefühl, ein Stadion pfeift dich aus und du bist ganz allein. Aber es gibt Situationen, die sind ja vielleicht noch weit, weit schlimmer, weil der kriegt wenigstens viel Geld dafür. Aber wie ist es bei euch, wenn ihr noch in die Schule geht oder wenn ihr irgendwo arbeitet? Da gibt es vielleicht tatsächlich immer eine Person, und ich hoffe, es seid nicht ihr, aber es gibt immer eine Person, die wird ausgelacht oder da lästert man drüber. Und es ist einfach so, und vielleicht weiß man nicht einmal, warum diese Person das ist, sondern es war eigentlich schon immer so, dass man irgendwie über die gelacht hat. Oder wenn jetzt ihr auf Freizeiten geht im Sommer, manche von euch werden ja ausgesandt als Mitarbeitende, da tut es ja unendlich gut auf einer Freizeit, wenn man Freunde findet. Ich hätte ja vorher ein Denkmal gesetzt, auch für die Freizeiten, wo ich dabei war. Aber es tut auch ganz schön weh, wenn man beim Essen, wenn niemand einen Platz für mich frei hält. Oder es tut ganz schön weh, wenn für dich beim Wettkampf niemand jubelt. Und es tut auch weh, wenn du mal wieder Letzter wirst bei der Aktion und irgend so einer sagt, er war ja klar. Also, vielleicht geht es dir wie mir. Ich verstehe diesen Bibelvers ganz gut. Du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist. Und vielleicht könntest du tatsächlich jetzt deine eigene Geschichte erzählen. Von dem, wo du zur Mehrheit gehört hast oder von dem, wo du vielleicht alleine standst und die Mehrheit war gegen dich. Sowas vergisst man nicht, weil das sich irgendwie die Seele einbrennt, wenn man da mal allein gestanden hat. Jetzt dieser Vers, der spielt im zweiten Buch Mose, und jetzt keine Angst, keine große Bibelarbeit, aber kurz das Setting. Zusammenhang ist der, dieses Volk Israel ist aus Ägypten geflohen. Mose führt sie durch die Wüste, dann kommt dieses Schilfmeer, ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo das Wasser zur Seite geht. Dann gehen sie durch und dann kommen sie zum Berg Sinai. Der Berg Sinai, den gibt es heute noch, wobei man nicht weiß, ob das der Berg von damals war. Das liegt so im Grenzgebiet Israel und Ägypten. Der Berg, den ihr hier seht, das ist nicht der Sinai, sondern der nennt sich Har Kakom. Der liegt ein bisschen weiter östlich, auch in diesem Grenzgebiet. Ich habe es mitgebracht, weil ich da vor 2 Jahren war. Und das fand ich besser, als wenn ich irgendwo aus dem Internet ein Bild hole. Aber es ist so, manche Forscher glauben, wenn da was passiert ist, dann war es da. Also dass der Sinai von damals dieser Berg war, weil das, was ihr seht, das Ebene, da hat man ziemlich viele Spuren gefunden von einem sogenannten Heerlager. Also, dass da vor vielen tausend Jahren ganz schön viele Menschen gekämpft haben, weil man alle möglichen Überreste gefunden hat von Zeug. Und es wird auch passen, weil der Berg da dann schon noch ein bisschen hoch geht. Also, aber das ist absolut heißes Gelände, als ich vor 2 Jahren da war. Das war wirklich, wirklich heiß. Dagegen ist es heute irgendwie ganz kühl. Und es wird erzählt, Mose geht auf diesen Berg und bekommt von Gott alle möglichen Gebote. Unter anderem die 10 Gebote, aber auch noch viel mehr Regeln und Gebote und Vorschriften, unter anderem diese Vorschrift, du sollst dich nicht der Mehrheit anschließen, wenn sie im Unrecht ist. Und bei all diesen Vorschriften, da auf diesem Berg, geht es eigentlich schlicht um eine Frage, nämlich, wie lebst du? Und was ist dir in deinem Leben wichtig? Und wie gehst du mit Gott um und mit den anderen und mit dir selber? All diese verschiedenen Gebote und Vorschriften im zweiten Buch Mose von Kapitel 19 bis Kapitel 23, wo dieser Vers ja steht, das nennt man Bundesbuch, weil Gott da einen Bund mit diesen Israeliten geschlossen hat. Er hat sich verbunden mit ihnen. Und da, ganz am Anfang, steht ein interessanter Vers, wo man das Gefühl hat, ist sowas wie die Überschrift. Da heißt es: Hört jetzt auf meine Stimme, haltet meinen Bund, dann sollt ihr mein Eigentum sein unter allen Völkern, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt für mich ein Volk von Priestern sein, ein heiliges Volk. Das ist die Überschrift. Über alle Gebote, die da kommen: Ihr seid mein Eigentum, ihr gehört zu mir, ihr sollt ein heiliges Volk sein. Das ist die Botschaft. Und heilig, das heißt jetzt nicht irgendwie abgehoben, sondern heilig ist in der Bibel der Begriff für Gott. Heilig, man könnte auch sagen, was Besonderes. Gott ist was Besonderes. Die Botschaft hier ist: Lebt so, dass man euch anmerkt, dass ihr zum besonderen Gott gehört. Also, es geht mehr darum, als dass man eben Gebote erfüllen muss und alles so machen, sondern im Endeffekt ist die Botschaft: Du gehörst zu Gott und lebst so, dass man das dir anmerkt. Und ich merke mit einem Mal, dass es auch wieder mit mir zu tun hat. Weil es doch das genau dasselbe ist bei uns heute wie damals bei den Israeliten. Damals war die Frage: Lebt so, dass ihr zu diesem Gott gehört, der euch aus Ägypten geführt hat. Und bei uns ist doch auch die Frage, wenn wir Jesus vertrauen, wie merkt man uns das eigentlich an? Und es ist ja vielleicht wieder ganz ähnlich wie heute Abend. Also wieder für alle Fußballbegeisterten, für die anderen, die müssen das ganz kurz ertragen jetzt. Heute Abend zwei Mannschaften, Spanien und England. Und ihr seht schon hier, jede Mannschaft hat natürlich ihre Trikots. Und ich gehe davon aus, das Stadion wird zur einen Hälfte mit den einen Trikots gefüllt sein, zur anderen mit den anderen und vielleicht noch ein paar Deutsche, die irgendwas anderes anhaben. Aber worum geht es mir? Diese Trikots zeigen, zu welcher Mannschaft ich gehöre. Und die Frage ist ja nicht nur, zeigt sich die Verbindung zur Mannschaft, dass ich ein Fan bin, durchs Trikot, aber vielleicht auch, weil den Fans ist ja sozusagen diese Mannschaft heilig. Sie gehören als Fans zu dem, was ihnen heilig ist, sozusagen zur heiligen Mannschaft. Aber es geht ja um mehr, als dass diese Fans nachher dieses Trikot anhaben, sondern es zeigt sich ja außerhalb des Stadions, ob die nachher Berlin kurz und klein hauen oder ob es eine Schlägerei gibt. Da geht es darum, wie bin ich als Fan und zeige ich den Respekt gegenüber meiner Mannschaft. Und jetzt überlege ich mir, was wäre denn für uns als Christinnen und Christen unser Trikot? Das Trikot der Mannschaft von Jesus Christus. Darum geht es ja. Gott sagt zu den Israeliten: Ihr seid mein Eigentum. Woran erkennt man, dass ihr Jesus vertraut in eurem Alltag? Wahrscheinlich nicht einmal Trikot, vielleicht auch an viel mehr. Ein kurzer Blick auf diesen Gott. Damals ist der Mose begegnet bei diesem Berg. Uns begegnet er vor allem durch Jesus. Dieses Kreuz hängt in Bethlehem, in der Geburtskirche, also da, wo man denkt, dass Jesus geboren ist. Da hängt quasi neben der Stelle, wo man gesagt wird, da ist Jesus geboren. Ich glaube nicht, dass er da geboren ist, aber das wird halt gesagt. Da hängt dieses Kreuz. Und für mich sehr eindrücklich, weil das zeigt, wie Gott ist. Gott wird Mensch und er geht den Weg, um zu sterben. Und Jesus stirbt an diesem Kreuz, und das ist ein großes Geheimnis, was da passiert. Man sagt ja manchmal, Jesus stirbt für unsere Sünden. Was heißt das denn? Das heißt doch, Jesus trägt hier unser Leben. Da, wo es uns peinlich ist, wo wir denken, ich gehöre zur Mehrheit und ich war viel zu feige, um meinen Mund aufzumachen. Und wo wir uns schämen, das hat Jesus getragen. Das ist irgendwie ein Geheimnis, dass er für uns einsteht. Das geht eigentlich gar nicht hier in der Welt. Aber er tauscht mit uns. Er tritt an unsere Stelle und sagt: Gib mir das, was du in deinem Leben nicht losbekommst. Das, wo du das Gefühl hast, ich bin ganz allein, und das, wo du ganz schön mitgemacht hast mit den anderen. Jesus stirbt hier und zahlt den Preis dafür, dass wir freikommen. Und mag sein, es gibt wirklich Dinge, die uns wirklich leid tun im Leben. Dieses Kreuz steht dafür, du kannst immer noch mal neu anfangen. Auch dann, wenn ich das Gefühl habe, ich gehöre zur Mehrheit. Wir können immer wieder neu anfangen und sagen, ich will mich nicht der Mehrheit anschließen. Wenn wir Jesus vertrauen, dann gehören wir zu seinem Team. Und um der Fußballsprache zu reden, vielleicht können wir Gamechanger sein, also jemand, der das Spiel dreht. Und das ist sehr spannend, wenn man jetzt reinschaut in die Bibelstelle. Ich erspare es euch, dass wir da alles genau anschauen, aber eine Sache will ich rausgreifen. Direkt nach dem, wo es heißt, schließ dich nicht der Mehrheit an, wird erzählt, was denn passiert, wenn deinem Feind was passiert. Da wird gesagt, wenn dein Feind Tiere hat, das war die Lebenswelt von damals, Esel und alles Mögliche, und der Esel verletzt sich, was machst du dann? Und dann wird gesagt, hilf diesem Tier, obwohl du deinem Feind was auswischen willst. Es ist natürlich so, wir haben heute nicht mehr so die Tiere wahrscheinlich, aber andere Dinge, und ihr könnt euch vorstellen, um was es geht. Also die Botschaft ist, lebe so, dass du das Spiel veränderst, weil alle was anderes von dir erwarten. Dass du was zurückgibst, dass du auch draufhaust, leb anders, sodass der, mit dem du eigentlich nicht zurechtkommst, dass der sich wundert und denkt, wie geht denn die mit mir um oder der? Ich habe vor kurzem einen interessanten Satz gelesen von einer Dominikaner-Nonne, also katholischen Nonne. Die hat mal gesagt, du kannst dich nicht entscheiden, ein anderer Mensch zu sein, aber du kannst dich entscheiden, ob du mit deinem Gesicht, also der Mensch, der du bist, Gott dienen willst oder nicht. Ich lese nochmal. Du kannst dich nicht entscheiden, ein anderer Mensch zu sein. Wir sind nicht anders, als wir sind. Nicht besser, was weiß ich. Wir sind die, die wir sind. Aber du kannst dich entscheiden, ob du als der Mensch, der du bist, Gott dienen willst oder nicht. Wir alle sind die Menschen, die wir sind. Mit dem, was wir gut können und nicht gut können. Mit dem, wo wir schuldig geworden sind und was echt schief gegangen ist. Mit dem, was gut gelaufen ist. Willst du ein Gamechanger sein, eine Gamechangerin? Eine oder einer, die den Unterschied macht und sich nicht der Mehrheit anschließt? Diesen Menschen hat man den Löwen von Münster genannt. Der hat schon lange gelebt, ist schon lange gestorben. Ein interessanter Mann. Der war ein junger Priester, also Katholik. Er war aus gutem Hause, er war adlig. Und er war wohl immer schüchtern. Er hielt sich selber für eher mäßig begabt, auch als Pfarrer, hat nicht so super gepredigt, aber man hat ihn nachher zum Bischof gemacht in Münster. Und zwar deshalb, weil man gedacht hat, okay, der hat es nicht so drauf, der wird niemand gefährlich, so ein Kompromisskandidat. Es gibt ja manchmal so Chefs, ich hoffe nicht, dass es bei mir so ist, aber wo man denkt, der blickt es nicht, die blickt es nicht, also setzen wir die dahin, dann kann man die gut steuern. So war das wohl damals. Der war eher schwerfällig, sehr konservativ und der hieß Clemens August Graf von Galen, Bischof von Münster. Der war so 1930er Jahre, also Nazizeit. Und jetzt wird es spannend. Dieser schwache Mensch, dem wurde eines Tages gemeldet, dass behinderte Menschen umgebracht werden. Euthanasie hat man das damals genannt. Geistig und seelisch behinderte Menschen haben die Nazis einfach umgebracht. Ihr wisst es wahrscheinlich, habt es in der Schule oder wo immer gelernt. Und jetzt geschah das Unglaubliche, so als ob Gott diesen Bischof von Galen berufen hätte. Er wurde der Löwe von Münster, von dieser Stadt. Er stieg auf seine Kanzel und er hat wohl in seiner Predigt mit ganz leiser Stimme, so wie er es halt konnte, quasi gedonnert, weil er gesagt hat, was nicht richtig ist. Er nannte Schuld bei Namen wie kein anderer und hat sich das getraut zu sagen, dass es nicht okay ist. Er hat sich nicht der Mehrheit angeschlossen. Und dann eines Tages klopft es bei ihm an der Tür und die Gestapo war da. Gestapo war damals die Staatspolizei. So, die haben wahrscheinlich wirklich so ausgesehen, wie man es aus den Filmen kennt. Ledermantel, schwarzer Hut. Die haben geklopft und haben gesagt, kommen Sie mit. Und war klar, was passieren wird. Und dann hat dieser Löwe von Münster wohl gesagt, einen Augenblick, meine Herren. Ich muss mich noch umziehen. Als die Tür sich wieder öffnet, stand er vor ihnen, im Ornat eines Bischofs, also mit Mütze, mit Stab, mit seinem Gewand, so wie er im schönsten Festgottesdienst auftaucht. Und es war wahrscheinlich krass, wenn die zwei Männer ihn geführt haben durch Münster und die Leute sind stehen geblieben. Das hat so einen Aufruhr erregt, dass Hitler diese ganze Sache nachher abgeblasen hat. Und auch die Euthanasie. Weil dieser Löwe von Münster, dem es niemand zugetraut hätte, weil der hingestanden ist. Wir können uns nicht entscheiden, ein anderer Mensch zu sein. Aber wir können uns entscheiden, ob wir mit unserem Gesicht Gott dienen wollen oder nicht. Wir müssen keine großen Dinge tun. Wir müssen nicht die Löwin von Besigheim sein oder der Löwe von was weiß ich. Aber die Frage ist, ob wir mit unserem Leben nicht wirklich einen Unterschied machen. Ich komme zum Schluss. Mutter Teresa war eine Frau, die in Kalkutta in Indien sich um arme Menschen gekümmert hat. Sie kam eigentlich aus Albanien, war auch eine ganz unbedeutende Frau, aber die wurde zu einer Gamechangerin für viele, viele tausend Menschen. Und von ihr stammt interessante Worte, die das für mich auf den Punkt bringen, worum es geht. Da heißt, tu es trotzdem. Manche Menschen sind unvernünftig, unlogisch und drehen sich nur um sich selbst. Vergib ihnen trotzdem. Wenn du freundlich bist, werden manche Menschen dir vorwerfen, du seist selbstsüchtig. Sei trotzdem freundlich. Wenn du offen und ehrlich bist, wird es Menschen geben, die dich betrügen wollen. Sei trotzdem offen und ehrlich. Wenn du fröhlich bist, wird es Menschen geben, die eifersüchtig und neidisch sind. Sei trotzdem fröhlich. Das, was du heute Gutes tust, haben die Leute morgen vielleicht schon vergessen. Tu trotzdem Gutes. Gib der Welt das Beste, was du hast, auch wenn das nie genug sein wird. Gib trotzdem das Beste und denk dran. Letzten Endes geht es um die Beziehung zwischen Gott und dir. Es geht immer um die Beziehung zwischen Gott und uns. Es geht darum, ob der Glaube sich auswirkt auf das Leben. Es geht darum, ob die Leute merken, wessen Trikot du trägst. Das Trikot der Mannschaft von Jesus. Entscheidend ist nicht, ob wir scheitern. Entscheidend ist nicht, ob wir immer dann hinstehen gegen die Mehrheit. Es wird nicht so sein. Wir alle werden scheitern, auch in uns selbst. Entscheidend ist, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wessen Trikot wir tragen. Und dass wir immer wieder aufstehen und hinstehen und sagen, und so will ich leben. Denkmal, so ist es überschrieben. Man kann uns wahrscheinlich kein Denkmal setzen, weil wir immer wieder scheitern. Aber denk mal und denk darüber nach, dass du das Trikot von Jesus Christus trägst, wenn du ihm vertraust. Zeig, wo du hingehörst und mach mit deinem Leben einen Unterschied. Amen.